In Rheinland-Pfalz weltberühmt, in Berlin noch kaum bekannt. Alexander Schweizer, ab dieser Woche neuer Ministerpräsident in Rheinland-Pfalz. Herr Schweizer, was sollten die Deutschen über Sie wissen?
Also hoffentlich, dass ich diese Woche Ministerpräsident des Landes Rheinland-Pfalz werde. Toi, 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 wenn alles gut klappt im Landtag. Ja, und alles andere wird sich dann ergeben. Mein Fokus wird schon auch Rheinland-Pfalz bleiben. Für die Bürgerinnen und Bürger des Landes bin ich ja zunächst mal verantwortlich. Und ich glaube aber, dass jemand, der in Rheinland-Pfalz eine gute Arbeit macht, auch bundesweit durchaus auch wahrgenommen werden kann.
Ein paar private, halb private Fragen. Welches, ganz simpel, welches Auto fahren Sie zum Beispiel privat?
Das ist ein Opel. Das ist unsere Familienkutsche. Da passen wir alle mit rein. Hund passt mit rein. Einkäufe passen mit rein. Der kann auch mal schmutzig werden. Praktisches Auto.
Chauffeur oder Selbstfahrer? Im Dienst wahrscheinlich mit Chauffeur, oder?
Im Dienst habe ich einen Fahrer, aber ich fahre auch gerne selbst. Manchmal auch am Wochenende den Dienstwagen. Aber privat selbstverständlich immer selbst, klar.
Was auffällt? Ihre Größe? Sie sind wie groß?
2,06 Meter.
2,06 Meter. Welche Schuhgröße?
47,5.
Kriegt man da ohne weiteres, ohne Internetschuhe?
Das hat für heute gereicht. Das reicht auch ansonsten. Also ich fit immer Kleider. Ja, aber es ist auch nicht mehr so ungewöhnlich. Es passt einigermaßen, ja.
Einzelkind oder Geschwister?
Nein, ich habe eine Schwester. Ich bin der große Bruder. Meine Schwester ist 2,5 Jahre jünger als ich, ist Krankenschwester. Und wir verstehen uns sehr, sehr gut, haben fast jeden Tag miteinander zu tun. Lebt auch in der Region, nicht in Rheinland-Pfalz, aber wir haben sehr, sehr gut auch weiterhin miteinander zu tun.
Sie sprechen oft über Aufstiegschancen. Ja. Familien sollen keine Rolle spielen. Aus was für einer Familie kommen Sie?
Ich bin Arbeiterkind, die ersten Jahre meines Lebens auf dem Schiff groß geworden. Mein Vater ist Binnenschiffer, also auf dem Rhein und auf den Kanälen, die es da so gibt, in Deutschland und Holland und Luxemburg. Und das hat mich schon geprägt, weil ich da natürlich da gelebt habe, wo der Arbeitsplatz meines Vaters war. Und das kann man sich vorstellen, das war Ende der 70er Jahre. Das war jetzt nicht unbedingt ein rein pädagogisches Umfeld, in dem man da unterwegs war. Männer, die an Bord arbeiten. Aber es hat mir einfach gezeigt, den Wert der Arbeit. Das war für mich schon früh einfach ein wichtiges Thema, dass jede Arbeit wichtig ist. Und dass die Arbeit erst fertig ist, wenn sie fertig ist. Das lernt man an Bord sehr schnell. Da gibt es keine geregelten Arbeitszeiten. Das bedauere ich als Arbeitsminister sehr stark. Aber es gibt einem natürlich auch ein Gefühl dafür, dass man anpacken muss, um was zu erreichen. Und das habe ich sehr früh gelernt. Und das prägt mich auch bis heute.
Kinder?
Ja, ich habe 3 Kinder.
Mädchen, Junge, wie alt?
Ich habe eine große Tochter, die ist 25. Und dann habe ich 2 Jungs, die sind 15 und 14.
Tiere haben Sie, den Hund haben Sie erwähnt, haben Sie noch mehr davon?
Nee, wir haben zurzeit einen Hund, das war auch eher so eine Zufallsbegegnung. Weil eigentlich
Mimi, glaube ich, ne?
Mimi, genau, ist ein Zwergschnauzer. Eigentlich ist unser Leben gar nicht so gut geeignet für einen Hund, aber wie das dann ist, wenn man ein Haustier hat, man richtet alles am Haustier aus. Wir überlegen jetzt auch inzwischen, wo wir in Urlaub fahren können, wie wir in Urlaub fahren können.
Wohin fahren Sie? Das wäre auch eine Frage.
Wir haben zurzeit noch vor, nach Rügen zu fahren. Ich sage zurzeit deshalb, weil ich nicht weiß, wie viel vom Urlaub am Ende jetzt übrig bleibt mit der neuen Verantwortung. Aber dass wir da hinfahren, auch mit dem Zug fahren, hat auch was damit zu tun, dass es für den Hund gut passen muss.
Ja. Fleisch oder nicht Fleisch?
Nicht Fleisch.
Warum?
Seit ein paar Jahren. Ich habe es mal angefangen. 2016 war das. Das war damals fast ein bisschen ein Experiment. Ich wollte es mal ausprobieren. Ich hatte schon immer das Gefühl, dass Fleisch ein bisschen zu dominant ist in meiner Ernährung. Da bin ich aber auch sehr geprägt von meiner Herkunft und habe dann gedacht, ich mache mal was anderes. Und weil ich nicht dazu neige, dann so eine Halblösung zu machen, habe ich gedacht, ich probiere mal vegane Ernährung und bin dann dabei geblieben. Sehr aus Überzeugung, auch weil es mir gut tut. Ich weiß, dass ich nicht aussehe wie ein Veganer, aber ich bin einer und mir tut es auch gut.
Welche Uhr? Ich glaube, es ist eine Smartwatch.
Oder? Im Moment keine, aber ich hab eine Apple Watch. Die gibt mir das Gefühl, dass ich damit sportlicher bin. Ist aber meistens mehr ein Gefühl, als dass es tatsächlich so ist.
Hobbys oder Sport? Was machen Sie?
Also ich fahre Rad. Leider momentan nicht so viel, wie ich gerne möchte. Und manchmal ist die einzige Bewegung, die ich so habe am Tag, ist mit dem Hund rausgehen.
Welche Laster haben Sie?
Süßkram. Okay. Süßkram, ungeduldig sein, süße Sachen essen, das ist leider was, wo ich noch nie so richtig gut geworden bin drin.
Was regt Sie richtig auf?
Ungerechtigkeit, wenn es unfair zugeht. Und das kann im großen Ganzen so sein, sozusagen in der großen Politik, aber auch einfach in zwischenmenschlichen Geschichten. Wenn einer unfair ist zu seinen Mitmenschen, unhöflich ist, über Menschen hinweggeht, sie abbürstet, das regt mich wahnsinnig auf. Das war schon immer so und das wird, glaube ich, auch nie mehr anders sein.
Haben Sie das in der Politik auch erlebt?
Soll schon vorgekommen sein, dass es auch unfaire und vielleicht sogar auch unhöfliche Menschen in der Politik gibt.
Sie sind mit 36 Staatssekretär geworden, mit 40 Minister, mit 50 jetzt Ministerpräsident. Das klingt nach mehr. Haben Sie Ambitionen über das Land hinaus, von denen Sie vielleicht jetzt schon was sagen wollen?
Nein und nein. Ich habe tatsächlich, wenn man sich das so anhört, dann denkt man, da war immer so ein Plan dahinter. Das war bei mir nie der Fall. Ich habe nur immer gerne Ja gesagt, wenn es darum ging, Verantwortung zu übernehmen und hatte offen auch einfach Menschen um mich herum, die gesagt haben, das wäre jetzt was, da würde ich gerne sehen. Aber ich habe natürlich auch nie zurückgeschreckt, das gehört auch zur Wahrheit dazu. Ich bin da nicht viel zufällig reingekommen. Aber jetzt kommt sehr wahrscheinlich für mich die Aufgabe des Ministerpräsidenten hinzu. Und ich glaube, das ist schon auch einfach ein so großes Paket. Ich nehme mir erstmal vor, das gut hinzubekommen. Und ich glaube, dann bin ich auch wirklich sehr, sehr zufrieden und hoffe, dass ich es so mache, dass die Menschen es auch gut finden und mich auch zur nächsten Landtagswahl dann auch nochmal unterstützen. Das ist für mich das Hauptziel.
Sie arbeiten jetzt, Sie regieren jetzt als Arbeitsminister und Sozialminister in einer Ampelregierung, also SPD, FDP und Grüne, weitgehend geräuschlos. Was kann die Ampel in Berlin von Ihnen lernen?
Also ich glaube, dass man fairerweise sagen muss, die Ampel in Berlin hat natürlich auch einfach andere Themen. Da geht es um Kriegseinsätze, da geht es um Bundeswehrfragen, da geht es um internationale Finanzpolitik. Das hat man in einem Bundesland nicht, das muss man schon fairerweise sagen. Aber ich glaube, man kann lernen, dass man streiten kann und sich auseinandersetzen kann und diskutieren kann, und zwar hinter verschlossener Tür. Und dann mit den Ergebnissen gemeinsam rausgehen. Das gehört zu einer guten, funktionierenden Partnerschaft, nicht nur in der Politik dazu. Und ich glaube, das machen wir ganz gut vor. Wir waren noch vor ein paar Jahren in Rheinland-Pfalz verschrien als die langweilige Ampel. Inzwischen, glaube ich, würden sich viele wünschen, sie wären so wie wir, erfolgreich, zielorientiert und nicht zerstritten.
Ein großer Knackpunkt der Ampel in Berlin ist die Sozialpolitik. Die FDP verlangt deutliche Einschnitte. Was sagen Sie als Sozialminister in Rheinland-Pfalz? Ist das Bürgergeld zu hoch? Hat man überdreht?
Ich glaube, man muss beim Bürgergeld einfach eins sehen. Ich kann mich noch an die Diskussion erinnern. Da war das noch nicht Bürgergeld, sondern hieß noch Hartz IV, SGB II. Da haben auch viele Arbeitgeber gesagt, was ihr da macht, hilft uns nicht als Arbeitgeber. Wir brauchen ausgebildete Fachkräfte. Wir brauchen Menschen, die wir selbst zu Fachkräften ausbilden können. Und ihr schickt uns ganz oft Menschen, von denen ihr einfach sagt, mach mal einen Job, geh mal in den Betrieb, damit du aus der Statistik rauskommst. Und dieser Drehtüreffekt, der sich da eingestellt hat, weil das einfach noch nicht gepasst hat, weil die noch nicht so weit waren und dann schnell wieder zurückgekommen sind zum Jobcenter, der hat vielleicht die Statistiker froh gemacht, aber die Unternehmen nicht. Und darum war ich sehr dafür, dass wir beim Bürgergeld zum Beispiel das Vermittlungsgebot wegfallen lassen, dass erstmal die Frage gestellt wird, ja, bringt die Arbeitnehmerin, der Arbeitnehmer dem Unternehmen überhaupt was? Können wir überhaupt mit einer Qualifikation da loslegen? Das halte ich nach wie vor für einen ganz wesentlichen Punkt, dass Weiterbildung, Qualifikation zum Bürgergeld gehört. Ich sage, mein Prinzip von Sozialstaat ist immer Menschen in Arbeit bringen oder sie näher an den Arbeitsmarkt bringen. Wir in Rheinland-Pfalz machen das mit einem eigenen Modell, Jobcoach 24 plus heißt es. Das heißt, wir unterstützen Menschen im Bürgergeld dabei, die Qualifikation zu bekommen, die sie brauchen, vielleicht auch Mobilität zu erreichen, indem sie einen Führerschein machen, indem wir einfach dafür sorgen, dass sie zum Job kommen, Kinderbetreuung zu organisieren, Sprache zu organisieren. Mein Ziel ist beim Bürgergeld nicht so sehr darüber nachzudenken, wie hoch ist es? Weil ich finde, es muss immer so sein, dass Menschen davon leben können. Mein wichtigster Punkt beim Bürgergeld ist, wie lange wird es überhaupt bezogen? Ich will nicht, dass das Bürgergeld zu einem bedingungslosen Grundeinkommen wird. Ich will, dass das Bürgergeld Menschen in eine Lage versetzt, wieder Jobs zu bekommen. Wir brauchen sie dringend am Arbeitsmarkt. Und darum, alle, die jetzt Vorschläge zum Bürgergeld machen, sollen wir nicht so viele Vorschläge machen, wie sie alleinerziehenden Müttern mit Kindern das Bürgergeld kürzen, sondern lieber mal ein paar kluge Vorschläge machen, wie sie die Menschen schneller in Arbeit bringen. Da bin ich immer dabei.
Aber muss da auch Druck entstehen, dass die Menschen auch zu Fortbildung, zur Weiterbildung auch bereit sind, also sich engagieren, statt zu sagen, das ist ein relativ einfach zu verdienendes Geld, dieses Bürgergeld?
Das muss man sich wirklich im Einzelfall anschauen. Ich habe ganz viele Bürgergeldbezieher, die arbeiten schon. Das sind sogenannte Aufstocker. Die gehen jeden Tag arbeiten, aber die verdienen so wenig, dass sie noch zum Sozialamt müssen. Was soll denn da der Druck bringen? Da brauchen sie bessere Löhne, da brauchen sie wirklich auch eine Bekräftigung ihrer Leistungsbereitschaft, indem man sagt, wer arbeiten geht, bekommt auch wirklich so einen Lohn, dass er nicht danach noch zum Sozialstaat muss. Wenn da Druck ausgeübt werden muss, eher auf die Löhne festlegen. Und die sich komplett verweigern, die überhaupt keine Lust haben, sich in irgendeiner Weise zu beteiligen, da finde ich, haben wir auch das Recht zu sagen, nö, da ist auch mal eine Grenze erreicht. Aber es pauschal auf alle zu übertragen und zu sagen, die sind alle faul, das ist zynisch, das hat mit der Realität nichts zu tun und es hilft auch nicht weiter.
Sie haben sich unter anderem auch den Abbau von Bürokratie auf die Fahne geschrieben, auch aus Sicht gerade der Unternehmen. Was ist da Ihr Ziel? Denn von Abbau von Bürokratie sprechen viele.
Das stimmt, aber es ist auch wirklich eine Notwendigkeit geworden. Wir haben in vielen Bereichen es zu gut gemeint und zu schlecht gemacht, was den Aufwuchs von Bürokratie angeht. Wir glauben, wir müssen immer alles regeln, wir müssen uns zweimal absichern, wir müssen alles dokumentieren, müssen das auch irgendwie jemand noch zur Verfügung stellen. Es ist zu viel geworden, es nervt. Es nervt aber übrigens nicht nur Unternehmen, sondern ich treffe auch ganz viele Bürgerinnen und Bürger, sagen, das Leben ist zu kompliziert geworden. Es ist nicht mehr so, dass man schnell an Leistungen herankommt, dass man schnell an die Verwaltung kommt. Und darum ist das für mich ein ganz wesentlicher Punkt. Ich habe mir vorgenommen, dass wir auch in der Kontinuität dessen, was Manu Dreyer schon angefangen hat, auch ganz konkret in Rheinland-Pfalz überprüfen, wo haben wir Verordnungen, wo haben wir Dokumentationspflichten, die wir nicht mehr brauchen. Und wir werden sie einfach abschaffen, wenn wir sie nicht mehr brauchen, weil das hilft tatsächlich, Bürokratie zu entschlanken.
Wir haben gerade einen beinahe Rechtsruck in Frankreich erlebt am Wochenende, sind dem noch knapp entkommen oder das Land ist dem entkommen. Was muss Politik tun, um auch in Deutschland AfD-Wähler zurückzuholen?
Zunächst mal glaube ich, dass es auf jeden Fall so ist, dass es viele Menschen gibt, die sind noch zurückzuholen. Man darf sie nicht einfach aufgeben. Gibt sicherlich auch welche dabei, die wählen aus tiefer innerer Überzeugung eine rechtsextreme Partei. Aber für viele gilt das nicht. Und auf die darf man nicht verzichten, um die muss man kämpfen. Übrigens alle demokratischen Parteien, nicht nur meine Partei, die SPD. Und ich glaube übrigens auch, dass viele sagen, wenn die Politik wieder so ist, dass ich sie verstehe, dass ich die Sprache der Politik verstehe und dass ich den Eindruck habe, was die da machen, was die da diskutieren, das hat auch was mit mir zu tun, dann kann das helfen. Ich bin immer dafür, klar zu sagen, eine AfD, die wird uns in Deutschland immer nur in die Vergangenheit führen. Die wird uns nicht nach vorne bringen. Aber man muss auch einen positiven Gegenentwurf aufbauen. Ich bin sehr dafür, dass wir sowas machen wie Stärken der Küchentischthemen. Das hat was mit den Themen zu tun, die zu Hause am Küchentisch wichtig sind. Wie sieht es in der Schule aus? Läuft es da? Fährt der Bus zur Schule? Wie ist es um die Rente bestellt? Ist die Pflege organisiert? Das sind für viele so einfache, banale Themen. Für mich sind das ganz wichtige Themen, weil das sind die Themen, die meisten Menschen brennend interessieren. Und wenn wir da einfach liefern, wenn da die Botschaften stimmen, dann wird es schon ein bisschen helfen. Und dann muss man einfach auch eine Sprache sprechen, die Menschen verstehen. Wir sind in Rheinland-Pfalz in der SPD immer gut darin gewesen zu sagen, wir wollen Mehrheiten als SPD und wir machen deshalb auch Politik für Mehrheiten und halten uns nicht mit extremistischen Kräften auf. Ich werde mich auch nicht den ganzen Tag auseinandersetzen mit einer rechtsextremen AfD, sondern ich werde um die Wählerinnen und Wähler von Ihnen kämpfen und zwar jeden Tag.
Thema Migration, auch das ist ein Thema, das vielen auf den Nägeln brennt. Glauben Sie, Olaf Scholz, wenn er jetzt schnellere Rückführungen, Asylverfahren, auch Abschiebeabkommen verspricht? Denn am Ende müssen die Länder ja mit den Flüchtlingen tatsächlich umgehen.
Am Ende müssen die Länder und die Kommunen auch damit umgehen, so ist es. Ich glaube, dass wir immer über Ordnung und Humanität sprechen sollen. Wir brauchen beides und wir müssen aber auch deutlich machen, wer bei uns nicht mehr sein kann, weil alle Möglichkeiten des Asylrechts ausgeschöpft sind. Da müssen wir auch klar sein, dass wir Menschen auch wieder zurückführen in ihre Ursprungsländer. Das ist Teil auch des Asylrechts, ist auch Teil unserer Asylgesetzgebung. Da müssen wir womöglich auch besser werden, aber wir müssen auch besser werden, dabei die Menschen in den Arbeitsmarkt zu bringen, die schon da sind. Für mich ist das ein ganz wesentlicher Punkt, der mit Rückführung gar nicht zu beantworten ist, sondern da müssen wir Menschen schneller in den Arbeitsmarkt bringen. Das ist die beste Integration.
Aber muss auch da der Druck der Länder möglicherweise höher werden? Denn nach wie vor, ich kenne es aus eigener Anschauung, braucht es mehr als 2 Jahre, um zum Beispiel ukrainische Flüchtlinge über noch eine und noch eine Fortbildungsmaßnahme, Sprachkurse, zu befähigen, dass sie einen Job annehmen können. Ich habe den Eindruck, nach 2,5 Jahren müsste das eigentlich längst geschehen sein.
Ja, wir haben gleichzeitig aber auch die Erfahrung, dass viele schnell in Jobs gekommen sind. Ich kenne solche und solche Beispiele. Aber gleichzeitig ist es so, wenn wir lange brauchen, um Berufe anzuerkennen, wenn wir lange brauchen, um Sprachkurse beginnen zu lassen, dann ist es auch die Aufgabe der deutschen Verwaltung, da besser zu werden. Aber überall da, wo das absolviert ist, wo Jobs anerkannt sind, also Abschlüsse anerkannt sind, wo Sprachprüfung erledigt ist, da muss man auch sagen, okay, jetzt aber bitte auch Aufgaben in der Wirtschaft übernehmen, ja, am Arbeitsmarkt übernehmen. Weil das ist das, was man auch verlangen darf. Wir brauchen die Menschen am Arbeitsmarkt. Und ich sage es nochmal, auch da gilt das Bürgergeld. Ist nicht dazu da, zu wirken wie ein Grundeinkommen, sondern das Bürgergeld ist die Station, die womöglich vor der Übernahme eines Jobs steht. Und egal, woher die Menschen kommen, egal welchen Pass sie haben.
Ja. Die eine der Schlüsselfragen, die auch die SPD beschäftigt, ist Scholz oder Pistorius. Auf wen setzen Sie beim Thema der nächste Kanzlerkandidat?
Also ich finde, wir haben ja da wirklich auch ein großes Glück. Wir haben einen hervorragenden Verteidigungsminister und wir haben einen sehr guten Kanzler. Und ich finde, die sollten beide ihre Jobs machen und zwar weitermachen, auch nach der nächsten Bundestagswahl.
Mir ist aufgefallen, Ihre Landesregierung zählt nur 9 Minister. Auf Bundesebene gibt es 16 davon. Ist auch da Mainz möglicherweise ein Vorbild?
Ja, da muss man schon sagen, wir haben jetzt nicht die Aufgabe der Außen- und der Verteidigungspolitik. Das sind schon mal 2 Ministerämter, die wir nicht brauchen.
Bleiben noch ein paar übrig.
Da bleiben noch ein paar übrig, aber ich glaube, der Vergleich hinkt am Ende. Wir kommen mit 9 Ministerinnen und Ministern gut hin, das reicht und ich habe auch nicht vor, das zu verändern.
Sie wollen an diesem Mittwoch im Parlament zum neuen Ministerpräsidenten gewählt worden. Ihr erster Schritt im Amt, haben Sie sich da was vorgenommen? Was wird das erste sein?
Also tatsächlich ist es so, dass einer der ersten öffentlichen Termine, die ich machen werde, ist, ich werde ins Ahrtal fahren, weil dort sich am Tag der Geschehnisse rund um die große Flutkatastrophe Menschen treffen und im Gedenken sich versammeln. Und da werde ich dabei sein.
So, klingt nach einer großen Geste.
Das ist der Jahrestag und das gehört sich so.
Wann und wo, wie genau haben Sie eigentlich seinerzeit erfahren, dass Sie einen Karriereschritt vor sich haben, dass Malu Dreyer ihren Posten aufgibt? Und wie haben Sie als allererstes reagiert?
Das war so eine intensive Zeit, das ist noch gar nicht so lange her, ist ja erst ein paar Wochen, wenige Wochen her. Und da gab es eine Phase, da hat Malu Dreyer sehr stark Gespräche geführt in der engeren Führung der rheinland-pfälzischen Sozialdemokratie und hat alle zusammengeholt. Und hat erklärt, Leute, ich bin jetzt gerade am Überlegen und lasst uns mal schauen, dass wir das gemeinsam gut über die Bühne bringen, dass wir uns einfach auch geschlossen und freundschaftlich mit der Frage beschäftigen, wie könnte es denn weitergehen. Und dann gab es gar nicht so intensive Diskussionen im Sinne von streithaft, sondern wir waren sehr schnell auch ja sehr kollegial am Überlegen, wie könnte es denn weitergehen. Und als Ergebnis dieser vielen Gespräche, die Malu Dreyer geführt hat, kam dann irgendwann bei mir die Frage an, ich wäre jetzt dafür, dass du das machst. Es war also mehr ein Ausrufezeichen als ein Fragezeichen. Und in dem Moment habe ich erstmal wirklich durchgeschnauft. Aber wenn Sie schon seit Jahren auch immer bereit sind, mehr Verantwortung zu übernehmen, dann können Sie in diesem Moment auch nicht sich unter den Tisch verstecken, sondern da habe ich gesagt, dann werde ich diese Aufgabe gerne annehmen. Habe dann Gespräche mit meiner Frau und mit der Familie geführt, weil das verändert unser Leben. Aber ich bin bereit, in die Verantwortung zu gehen.
Was kann Malu Dreyer besser als Sie?
Also ich glaube, da gibt es einiges. Aber wahrscheinlich gibt es auch das eine oder andere, was ich kann.
Das wäre meine nächste Frage.
Ja. Und ich glaube, beides können andere besser beurteilen als ich.
Wovon sind Sie denn überzeugt, dass Sie es wirklich gut können?
Ich glaube, dass ich gut mit Menschen kann. Ich mag Menschen und ich gehe gerne auf Menschen zu. Das ist für mich überhaupt nicht anstrengend. Im Gegenteil, ich bin sogar sehr froh, wenn ich draußen unterwegs bin, wenn ich auf Menschen zugehen kann. Das gibt mir auch total viel Kraft. Es sind ja auch nicht immer nur Begegnungen, wo man nur Lob und Zustimmung erfährt, weil Bürgerinnen und Bürger sind ja so, wie sie sind und sagen, hey, also wenn ich dich gerade mal treffe, da muss jetzt mal was besser werden. Aber auch das ist ja für mich ein ganz wichtiger Punkt. Und darum lerne ich aus jeder persönlichen Erfahrung manchmal mehr als aus mancher Akte, die man so liest. Man braucht aber beides. Man muss seine Akten kennen, aber man muss auch die Bürgerinnen und Bürger kennen. Und ich glaube, ich kann beides gut.
Ich bedanke mich.
Ich hab's
da. Das war's schon.
Dankeschön.